Das Thema bidirektionales Laden geistert schon seit vielen Jahren durch die Szene, hat sich aber bisher noch nicht so richtig durchgesetzt. Warum sich das jetzt ändern könnte, darüber sprechen wir heute. Also los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Elektroautomobil-Podcasts. Hier am Mikrofon begrüßt euch Markus Zacher. Ich bin Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
Und ich bin Valentin Buss, Zukunftsforscher mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung.
Ja, das Thema bidirektionales Laden, das treibt uns ja schon sehr, sehr lange um. Wir haben gerade mal geguckt, in der Episode 29 haben wir schon mal darüber gesprochen. Damals war das alles noch sehr unkonkret, die Ideen grundsätzlich vorhanden. Ich denke, das ist so naheliegend, dass man die Autobatterien auch als Pufferspeicher nutzt, das schon lange daran entwickelt wird. Aber ja, es wurde vor allem halt viel dran entwickelt, viele Feldtests durchgeführt, Pilotversuche unternommen und so weiter und so fort. Nur so richtig geflogen ist die ganze Geschichte noch nicht. Also, dass man als Endkunde davon irgendwie profitieren kann.
Ja, und vor allem in Deutschland lag das natürlich auch ein bisschen an gewissen Hürden, die es zum Beispiel in der Gesetzgebung gab oder eben auch in der Abrechnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Strombezug immer Netzgebühren zahlen muss und das nicht nur beim Bezug vom Strom, sondern auch wenn ich Strom einspeise, dann lohnt sich das unter Umständen gar nicht, weil die Gebühren zum Ein- und Ausspeisen in Summe größer sind als die Ersparnis. Aber da ändert sich ja jetzt einiges.
Genau, und zwar, das ist eigentlich auch der Aufhänger, warum wir heute über das bidirektionale Laden sprechen wollen, gab es im November letzten Jahres einen Änderungsvorschlag für das Energiewirtschaftsrecht und das wurde von einem Ausschuss dort gebilligt. Und durch diese Änderung entfällt eben die Doppelbelastung beim Ein- und Ausspeichern von Strom. Und im Zuge dieser Reform des Energiewirtschaftsrechts, die jetzt auch schon seit Februar in Kraft getreten ist, lohnt sich eigentlich zum ersten Mal in Deutschland Vehicle to Grid, also das bidirektionale Laden zurück ins Netz. Und es führt auch dazu, dass Autos wirklich auch als Batteriespeicher gesehen werden. Also vorher war das einfach rechtlich eben ein Auto und eben keine Batterie. Jetzt kann ein Auto auch eine Batterie sein und fällt damit auch unter die Regelung für stationäre Batteriespeicher. Aber bevor wir uns heute mal genauer angucken, was die Autohersteller nun alles planen an Angeboten, was sie so angekündigt haben, was vielleicht auch schon konkreter ist, schauen wir uns vielleicht erstmal kurz an, was bedeutet eigentlich Vehicle to Grid, was ist der Unterschied zu Vehicle to Home und welche Varianten es da noch so gibt beim bidirektionalen Laden.
Genau, also wer sich dafür ausführlicher interessiert, wir hatten in der Folge 29 auch schon mal eine ganze Folge darüber gesprochen, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Heute nur noch mal kurz den Überflug. Die einfachste Variante, Vehicle to Load, das ist sozusagen die Steckdose im Auto, wo ich dann eben Verbraucher direkt anschließen kann. Teilweise gibt es das ja, dass die Autos so normale Schuko-Steckdosen wirklich im Innenraum haben. Teilweise ist es so gelöst, dass ich in den Typ 2 oder den kombinierten Anschluss einen Stecker einstecken kann, der dann den Strom aus der Batterie in Form von Wechselstrom für 230 Volt ausgibt, sodass ich da eben dann auch meine Elektrogeräte anschließen kann. Nützlich zum Beispiel, wenn ich meinen Laptop laden will irgendwie im Auto, weil ich da gerade irgendwie in der Pause was arbeite, vielleicht eine Ladepause. Oder dass ich dann sogar von einem Auto zum anderen Auto Strom transferiere, das Elektroauto mit fast leerer Batterie auflade, von einem Auto mit voller Batterie. Das alles hat gemein, dass ich einen sogenannten Inselbetrieb habe. Also das Ganze ist nicht verbunden mit irgendeinem Stromnetz oder so, sondern das hängt sozusagen in der Luft und ich verbinde die Batterie direkt mit dem Verbraucher. Die nächste Stufe ist dann das sogenannte Vehicle to Home, wo ich mein Fahrzeug über die Wallbox dann eben mit dem Zuhause verbinde. Und da habe ich dann eben keine Insel mehr, sondern über die Wallbox eine Verbindung vom Auto bis zum Stromnetz, wobei da natürlich verschiedene Geräte dazwischen hängen müssen, die unter Umständen dann zum Beispiel verhindern, dass mein Auto dann auch das Nachbargebäude mit mit Strom speist, sondern eben nur mein eigenes Haus. Und das birgt natürlich ein bisschen mehr Komplexität, weil ich dann ja synchronisieren muss. Strom kommt von außen ins Haus, übers Stromnetz und dann nochmal vom Auto. Das muss ich natürlich vertragen, sprich gleiche Frequenz und so weiter. Ist aber kein Hexenwerk. Im Prinzip, wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe, habe ich ähnliche Themen. Also ob der Strom jetzt von einem Photovoltaikanlage oder von einem Auto kommt, ist elektrisch dann gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Und ja, zu guter Letzt, die komplizierteste Variante, wie gesagt, wenn ich dann auch noch über das Haus hinausgehe, über das eigene, ins Stromnetz richtig einspeise, das ist dann das Vehicle-to-Grid. Und das würde dann theoretisch sogar bedeuten, wenn mein Auto jetzt mehr einspeist, als ich selber im Haus verbrauche, dass ich sozusagen auch das Haus des Nachbarn noch mit versorge oder eben das gesamte Stromnetz, wobei logischerweise die Menge, die aus meinem Auto rausfließt, wahrscheinlich nicht dazu reichen wird, dann das ganze Wohngebiet zu versorgen, sondern das endet dann oder versickert dann relativ nah am Haus dann in den anderen Verbrauchern. Dennoch ist das natürlich ein Eingriff ins Stromnetz und dementsprechend von der Regelung her oder auch für die Netzbetreiber nochmal eine ganz andere Nummer, wo die natürlich auch mitreden wollen, in welcher Form man das denn darf und kann und gegebenenfalls auch eben, was da für Kosten für anfallen.
Ja, das sind so mal ganz grob diese drei Stufen. Heute schauen wir uns vor allem mal das Thema Vehicle to Home und Vehicle to Grid an. Und ja, da würde ich sagen, starten wir einfach mal so in den Überblick, was es derzeit an Angebote gibt. Es ist noch gar nicht allzu viel. So viel kann man schon mal spoilern, aber es entwickelt sich gerade doch ein recht interessanter Markt. Und wir starten einfach mal mit einer Vehicle-to-Home-Lösung, die VW vor einigen Jahren schon gelauncht hat. Das war so Ende 2024, hatte man erstmals die Möglichkeit gehabt, ein Gesamtsystem zu erwerben. Da hat VW zusammen mit der Firma Haga kooperiert. Haga ist vielleicht einigen geläufig auch unter der Marke E3DC. Und man teilt sich da, und das werden wir auch später noch sehen, bei anderen Beispielen, das immer ein bisschen auf. Also einmal wird das Auto gestellt, auf der anderen Seite die ganze Haustechnik, die dafür benötigt wird, die kommt dann oft von einer anderen Firma. Und E3DC, die sind grundsätzlich dafür bekannt, dass sie eben auch Batteriespeicher für den Heimgebrauch anbieten. Die Spezialität ist da auch ein sogenanntes DC-Netz, also das Batteriespeicher, Wechselrichter, auch sogar die Wallbox, alle über einen Gleichstrombus miteinander verbunden sind. Und dadurch zwischen diesen einzelnen Komponenten die Verluste relativ gering sind. Aber ich muss natürlich auch wiederum einzelne Leitungen dazwischen legen. Ich habe dann immer nur die DC-DC-Wandlung. Also wenn ich Gleichstrom in eine andere Gleichstromspannung wandle, ist es weniger mit Verlusten behaftet, wie wenn ich Gleichstrom in Wechselstrom wandle und das Ganze wieder zurück, so wie es oft im klassischen Häusern mit PV-Anlage und Batteriespeicher dann eben der Fall ist. Also das entfällt bei diesem besonderen System. Und in dem Zuge hat E3DC dann noch eine Wallbox angeboten, die mit Gleichstrom funktioniert, also eine DC-Wallbox. Auch das ist so ein besonderer Fall, gerade bei Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid. Das läuft fast immer über den Gleichstromanschluss am Auto, also über den CCS-Anschluss. Entsprechend brauche ich also auch eine CCS-fähige Wallbox, also eine Gleichstrom-Wallbox. Und die sind bislang sehr teuer. Haga hat selber ja für die Wallbox, die hier in diesem ersten System verbaut wurde, keinen so richtigen Listenpreis bekannt gegeben. Aus dem Interview, da fiel dann mal die Aussage, dass es so um die 10.000 Euro kostet, zuzüglich Mehrwertsteuer und Installation. Also da sind wir eigentlich bei Preisen, die sich kaum rechnen. Das Gute ist allerdings, an dieser Wallbox gibt es jetzt inzwischen eine zweite Generation, die soll deutlich günstiger werden. Da ist so die Rede so von 3.500 bis 4.500 Euro. Und im Gegensatz zu dieser ersten Generation ist die neue Generation auch 800 Volt fähig. Die alte Wallbox, die konnte nur 400 Volt Fahrzeuge speisen. Und das ganze System dieser ersten Generation war halt speziell mit VW aufeinander abgestimmt. Und hier konnten alle Fahrzeuge, die auf der MEB-Plattform basieren und einen 77 kWh Akku haben, oder doch, es gab ja noch ein paar Generationen damit etwas größeren Batterien, die können diese Funktion nutzen, wenn die ID-Software 3.5 oder höher installiert ist im Fahrzeug. Und wer schon mal so ein MEB-Fahrzeug sich ein bisschen die Menüs da angeschaut hat, der findet auch dieses bidirektionale Laden da in einem Unterpunkt. Und da sieht man, dass es da eine Begrenzung gibt bei der maximalen Energiemenge, die man dort durchsetzen kann. Das sind 10.000 Kilowattstunden oder 4.000 Betriebsstunden, in denen die Entladung stattfindet. Da schützt sich einfach VW vor, ich sag mal, übermäßiger Nutzung, denn auch Elektronik altert einfach nur, wenn sie eingeschaltet ist. Und ja, da hat man eben so diesen Riegel vorgeschoben. Insofern ist natürlich da sehr fraglich, ob sich diese Vehicle-to-Home-Lösung jemals rechnen kann, wenn ich doch sehr hohe Investitionskosten habe und dann nur eine begrenzte Menge Energie rückspeisen kann. Und ich sehe das Ganze dann doch eher als so eine Art, ja, Bastellösung. Also es ist sicherlich eine hochprofessionelle Lösung, aber es ist doch eher was für, ich sag mal, für Freaks, die das optimieren wollen, vielleicht auch für Forschungsprojekte, für Unternehmen, die damit mal Erfahrung sammeln wollen. Aber für die große Masse ist es sicherlich in der Form noch nicht geeignet gewesen.
Interessant ist, denke ich, schon der Aspekt, diese 10.000 Kilowattstunden oder maximal 4.000 Betriebsstunden. 10.000 Kilowattstunden sind bei der Batteriegröße von den Fahrzeugen ja nur ungefähr so umgerechnet 150 Vollzyklen, was bei einer Batterie, die deutlich über 1.000 Vollzyklen können sollte, jetzt nicht so extrem viel erscheint. Aber du hast ja auch gesagt, die Elektronik mit den Betriebsstunden, das hat man oft nicht so im Gefühl. Aber wenn man sich mal grob überschlägt, dass ein Auto im Durchschnitt am Tag vielleicht nur eine Stunde bewegt wird, also wie gesagt im Durchschnitt, gibt Tage, da fährt man 5 Stunden, aber dann steht es vielleicht auch mal 2 Tage rum, dann sind 4.000 Betriebsstunden halt über 10 Jahre in Betriebsdauer, in ein Fahrzeugleben umgerechnet. Und das ist schon heftig. Also das hat man oft nicht so vor Augen, wie wenig Betriebsstunden eigentlich so eine Elektronik im Fahrzeug normalerweise nur über ein ganzes Fahrzeugleben hat und dass da unter Umständen die Komponenten gar nicht dafür ausgelegt sind, 10.000 Stunden zum Beispiel zu laufen, sondern vielleicht nur 5.000.
Ja, bei E-Autos kommt natürlich allgemein schon die verschärfte Bedingung hinzu, dass sie eben noch viele Stunden am Lader hängen. Also gerade für Batterie und Ladegerät, da sind natürlich diese 1 Stunde Fahren, das ist halt dann nur ein sehr kleiner Punkt. Also für die Batterie, klar, die fährt 1 Stunde, danach wird sie vielleicht wieder 10 Stunden am Hausstrom geladen. Also die kommt ja schon auf deutlich höhere Nutzung. Das heißt, die Elektronik muss hier schon viel mehr leisten. Und wenn jetzt noch das bidirektionale Laden dazukommt, dann kann sich das ja sogar noch verdoppeln. Oder es kann sogar so weit gehen, dass die Batterie ja quasi 24/7 in Betrieb ist oder die Ladeelektronik oder wie auch immer. Insofern ist das schon eine ganz andere Auslegungssache als bei einem Verbrenner, Fahrzeug, das halt wirklich nur 1 Stunde im Schnitt am Tag unterwegs oder in Betrieb ist und dann einfach abgestellt wird. Also da geben sich auch nochmal ganz andere Herausforderungen und ja, darf man gespannt sein, ob da VW an dieser Stellschraube oder an diesen Limits nochmal schraubt und das ein bisschen hochdreht. Ja, vielleicht hier noch ergänzend, diese Vehicle-to-Home-Lösung, die Haga angeboten hat, die kann man auch benutzen, wenn man einen Ford Explorer oder Ford Capri fährt mit entsprechend großer Batterie. Hintergrund ist einfach, dass diese beiden Modelle auch auf der MEB-Plattform basieren und sich die gleiche Technik teilen. Daher ist das ganze System auch mit den Fahrzeugen kompatibel.
Vielleicht nochmal kurz, die meisten Leute werden ja jetzt noch eine AC-Wallbox zu Hause haben. Für das bidirektionale Laden muss man sich also jetzt extra eine neue Wallbox anschaffen und dann eben wahrscheinlich in den meisten Fällen auch eine DC-Wallbox. Kannst du nochmal erklären, was dafür der Grund ist?
Ja, im Prinzip wäre beides möglich. Wir haben nachher auch noch ein Beispiel, wo wir sehen, dass das bidirektionale Laden auch über eine AC-Wallbox funktioniert. Man hat sich letztendlich dazu entschieden und ich finde diesen Gedanken auch gar nicht so verkehrt, dass man etwas kompliziertere Rückspeisen, also irgendwo muss ja die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom stattfinden. Wenn ich eine AC-Wallbox habe, dann findet diese Wandlung im Fahrzeug statt, in meinem Onboard-Lader. Den kann man bidirektional ausführen, was ja zum Beispiel wie Vehicle-to-Load im einfachsten Fall auch schon so ist. Oder ich sage, ich umgehe diesen Onboard-Lader, auch der vielleicht sogar auch gar nicht mal die allerbeste Effizienz hat, und mache diesen Wechselvorgang von gleichem Wechselstrom an der Wand. So, da habe ich die Vorteile, dass ich erstmal viel mehr Platz habe. Anders als im Fahrzeug habe ich eigentlich kaum Bauraumbeschränkungen. Ich habe geringere Anforderungen, was zum Beispiel Vibration angeht. Auch Temperaturbereiche sind oft nicht so hoch, die ich abdecken muss. Das Gewicht spielt nicht ganz so eine große Rolle. Im Fahrzeug habe ich da sehr, sehr viele Randbedingungen, die da reinspielen und mir das Bauteil sehr, sehr komplex und teuer machen können. Und hinzu kommt natürlich auch, es ist auch ein Preisthema. Also wenn ich immer jetzt in jedem Fahrzeug einen sehr, sehr aufwendigen Onboard-Lader verbaue, der bidirektional arbeitet, dann verbaue ich in jedem Auto diese teure Komponente, obwohl vielleicht nur 5 oder 10% meiner Kunden nachher diese bidirektionale Ladefähigkeit überhaupt benötigen. Weil viele haben ja gar keinen eigenen Stellplatz, wo sie laden können. Oder ja, anderweitig sind sie da irgendwo gar nicht in der Möglichkeit, da eine Wallbox zu verbauen. Insofern macht es Sinn, diesen Vorgang sozusagen nach außen zu verlagern und dort in einer Wallbox zusammenzupacken. Das heißt, dann kann der Onboard-Lader weiterhin eher einfach ausgeführt werden, günstig. Wir wollen ja im Prinzip auch, dass die Autos bezahlbar sind. Und für diesen Sonderfall bidirektionales Laden habe ich dann eben diese spezielle Wallbox.
Das heißt, ich lagere die Komponente, die von Batteriegleichstrom zu Hauswechselstrom umwandelt, eben aus dem Fahrzeug aus. Habe dadurch natürlich eine etwas teurere Wallbox, weil da eben mehr Technologie dann drin sein muss. Fahre dafür aber nicht so viel Technologie jeden Tag rumspazieren.
Genau. Und man kann das natürlich theoretisch noch so weiter spinnen, ob wir überhaupt irgendwann noch Onboard-Lader benötigen. Wenn alles auf DC-Systeme umgestellt würde, dann könnte man sich das komplett sparen, so einen Onboard-Lader zu verbauen. Wir würden immer direkt von den Ladestationen per DC versorgt werden. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion und führt jetzt hier vielleicht auch ein bisschen zu weit. Das ist vielleicht eher ein Gedankenspiel.
Werbung.
Ja, viele von euch lesen vielleicht schon regelmäßig die Elektroautomobil, das Magazin. Da kriegen wir auch immer mal wieder die Frage zu, wo und wie kann ich das dann eigentlich am besten beziehen, das Heft. Also natürlich gibt es das Magazin einerseits am Kiosk und Zeitschriftenhandel, aber es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, das ganz bequem nach Hause geschickt zu bekommen, und zwar, das ist das Elektroautomobil-Abo. Das könnt ihr abschließen auf der Homepage elektroautomobil.com. Und da gibt es dann den Reiter Abo-Shop oder ihr geht direkt darauf hin, elektroautomobil.com/abo-shop. Und da könnt ihr euch das Jahresabo klicken. Der Vorteil dabei ist, ihr bekommt das Heft kostenlos nach Hause geliefert, zahlt also keinerlei Versandgebühren, müsst euch dann nicht mehr auf die Suche machen oder zum Kiosk fahren, sondern kriegt es einfach bequem nach Hause geliefert. Wenn es noch schneller haben wollt, dann könnt ihr auch das ePaper-Jahresabo abschließen. Das ist sogar ein bisschen günstiger und dann könnt ihr die Elektroautomobil zum Beispiel auf eurem Smartphone, eurem Tablet oder natürlich auch auf eurem Desktop-Computer lesen. Und wenn ihr die Elektroautomobil sowohl digital als auch im Print lesen wollt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Kombi-Jahresabo abzuschließen. Da spart ihr dann auch noch Geld im Vergleich zum Einzelkauf. Das alles, wie gesagt, findet ihr im Abo-Shop von Elektroautomobil. Und jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Zuhören des Elektroautomobil-Podcasts. Ja, schauen wir uns aber mal dann die nächste Stufe an. Also VW hat sich jetzt mit der Vehicle-to-Home-Lösung nicht dabei sein lassen, sondern jetzt gerade kürzlich eine nächste Stufe angekündigt, und zwar ein Vehicle-to-Grid-Angebot. Und hier arbeitet man mit Elli zusammen. Elli ist ja ein Tochterunternehmen der Volkswagen-Gruppe, die sich um unter anderem Ladeinfrastruktur, Stromtarife, Ladeverträge und so weiter kümmert. Und mit denen zusammen will man so ein Gesamtpaket launchen, bei dem man dann eine passende App dazu bekommt, eine Smart Meter-Installation, einen dynamischen Stromtarif und auch eine passende Wallbox dazu, eine bidirektionale DC-Wallbox. Die einzelnen Punkte, die brauchen wir eigentlich bei fast allen Tarifen oder Angeboten, die wir jetzt hier vorstellen. Das Smart Meter, also das intelligente Messsystem, wie es ja auch heißt, das ist immer Voraussetzung dafür. Und da kann man sich auch gerne nochmal die Podcast-Episode 107 anhören, wo wir darüber gesprochen haben, wie schwierig das in Deutschland aktuell ist, so einen Smart Meter zu bekommen, dass das ein absolutes Chaos ist und Deutschland da total hinterherhängt, also wirklich ganz weit hinten im europäischen Gesamtvergleich ist. Aber das ist natürlich notwendig, um den Strom zu messen, minutengenau zu messen, der rein und raus geht und den auch entsprechend bilanzieren zu können, auch preislich bilanzieren zu können. Ja, neben diesem Smart Meter wird dann eben die Wallbox benötigt. Auch hier wird Elli offenbar eine eigene Wallbox anbieten in diesem Paket. Wie genau die dann aussieht oder ja, was die kosten wird, das hat Elli noch nicht verraten. Es gibt ein Pressebild, das können wir in die Shownotes packen, wo man sie so ein bisschen im Hintergrund sieht. Sieht ja dann letztendlich auch nicht viel anders aus wie jede andere Wallbox auch, aber genaue Details hat da VW noch nicht zu verraten. Und ja, dann gibt es natürlich den dynamischen Stromtarif dazu, dass man dann auch das Fahrzeug zu unterschiedlichen Preisen oder idealerweise sehr günstig laden kann. Und dann kommt eben diese Vergütungskomponente für Vehicle-to-Grid. Also grundsätzlich nimmt man dann hier mit dem Fahrzeug am Energiehandel teil. Und zunächst einmal wird man dafür vergütet, dass das Fahrzeug überhaupt mit dem Stromnetz verbunden ist. Das heißt, man steckt das Auto eigentlich immer an, wenn es steht, und bekommt dafür in irgendeiner Form Geld, selbst wenn jetzt gar nicht unbedingt die Batterie da auch belastet wird. Wie genau das dann im Detail aussieht, das hat VW jetzt noch nicht im Detail kommuniziert, aber man redet davon, dass so 700 bis 900 Euro jährlich an Einnahmen generiert werden können. Und ja, ich würde mal sagen, selbst wenn es jetzt nur die Hälfte ist, dann ist das schon gar keine uninteressante Geschichte, wenn man da pro Jahr 400, 500 Euro passives Einkommen hat, einfach nur, wenn man das Auto ansteckt. Und auf diese Art und Weise werden viele Vehicle-to-Grid-Angebote funktionieren. Also sprich von außen, also Elli wird dann steuern, ob jetzt Strom gezogen wird oder nicht. Und ohne da jetzt unbedingt Rücksicht drauf zu nehmen, ob das jetzt meinen Eigenverbrauch optimiert. Das ist der große Unterschied zu Vehicle-to-Home. Also Elli guckt sich halt dann idealerweise irgendwann mal ein paar tausend Autos an und steuert die. Aber denen ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt gerade Strom für mich zu Hause hier benutzen will oder nicht aus dem Auto, sondern die gucken da rein bilanziell drauf. Hm. Das ist halt Vehicle to Grid. Man hat immer die größere Brille auf. Dafür bekomme ich aber eben Geld dafür. Und laut VW sollen heute schon über 1 Million MEB-Fahrzeuge in Europa für dieses BD-Laden vorbereitet sein. Das werden halt diese ganzen MEB-Fahrzeuge sein mit entsprechend großen Akkus. Mit der nächsten Software-Generation, der Software 6, also ID Software 6, wird diese Funktionalität auch auf weitere Batteriegrößen erweitert. Das heißt, eventuell brauche ich dann gar nicht mehr die 77 kWh Akkus oder die größeren Stufen, sondern es geht vielleicht auch mit einem 55 kWh Akku, werden wir sehen. Und damit können dann eben sehr viele Fahrzeuge an diesem Vehicle-to-Grid-System teilnehmen.
Also ich finde es interessant von der Vergütung her, weil wenn du sagst 700 bis 900 Euro jährlich, das könnte für den einen oder anderen ja schon 100% der Ladekosten bedeuten. Also das sind ja umgerechnet schon Strom für um die 10.000 Kilometer.
Ja, das kommt da sicherlich ganz gut zusammen. Wir haben später auch noch ein paar Rechenbeispiele, wo es schon konkreter ist. Mhm. Aber ich denke auch, das ist auf jeden Fall sehr attraktiv, wer hier die Möglichkeit hat. Der kann dann erstmal kostenlos fahren, hat natürlich ein bisschen Anfangsinvestitionen erstmal zu stemmen. Zeitlich, also das Smart Meter kann man wohl ab sofort schon bei Elli beauftragen. Das sollte man einfach sowieso tun. Also ein Smart Meter ist für diese ganzen Geschichten grundsätzlich nützlich, auch für das Thema Laden bei dynamischen Stromtarifen. Also quasi einfach nur intelligentes, gesteuertes Laden ohne Rückspeisung. Da kann man schon enorm viel Geld sparen. Teilweise bekommt man sogar heute schon Geld, wenn man einfach nur zu richtigen Zeiten lädt. Also das lohnt sich immer, wer die Möglichkeit hat und sein Auto zu Hause laden kann, da einen Smart Meter zu installieren. Ansonsten sind für dieses Vehicle-to-Grid-Angebot die Vorregistrierungen ab Juni 2026 möglich und zum Jahresende soll es dann quasi scharf geschaltet werden. Also dann soll es da richtig losgehen. Mhm. Ja, ein weiteres Vehicle-to-Grid-Angebot stammt von Ford. Die arbeiten da mit Octopus Energy zusammen und wollen das ab Sommer scharf schalten.
Ja, Octopus Energy waren auch schon mal bei uns im Podcast in der Folge 99, wo auch erklärt wurde, wie die schwankenden Stromerzeugungen jetzt mit erneuerbaren Energien dann eben auch das Potenzial bieten, marktpreisgesteuert dann eben auch Strom abzunehmen und da unter Umständen einen sehr guten Schnitt zu machen mit diesen dynamischen Stromtarifen.
Genau, also da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. Das passt hier sehr gut auch in diese Thematik. Ja, und jetzt mit Ford zusammen, da hat man ein Angebot geschnürt, wo zumindest Ford sagt, ja, da könnte man bis zu 16.000 Kilometer pro Jahr kostenfrei fahren. Das klingt natürlich schon sehr interessant. Das funktioniert so. Also auch hier muss man natürlich sein Auto wieder mit der Wallbox koppeln. Und wenn man mindestens 300 Stunden pro Monat sein Fahrzeug mit der Wallbox verbunden hat, dann erhält man dafür einen Bonus in Höhe von 30 Euro. Also 300 Stunden pro Monat, das sind ziemlich genau 10 Stunden pro Tag. Da muss man einfach das Fahrzeug angeschlossen haben, dann bekommt man diese Maximalvergütung. Und gedeckelt ist das dann auf 30 Euro pro Monat beziehungsweise 360 Euro pro Jahr. Das kriegt man sozusagen schon mal fest. Und dann hat man zusätzlich die Möglichkeit, im Rahmen von diesem Octopus-Stromvertrag für das Laden einen reduzierten Preis zu beziehen. Und zwar wird der um 18 Cent verringert. Also der ist natürlich lokal jetzt immer ein bisschen unterschiedlich. Bei dem einen Gebiet ein bisschen höher, ein bisschen günstiger. Das hängt immer auch von den regionalen Netzentgelten und so weiter ab. Aber Octopus geht jetzt mal von einem Durchschnittsstrompreis von 33 Cent aus. Das ist so aktuell der Schnitt in Deutschland von so neuen modernen Verträgen. Und 18 Cent minus heißt, ich zahle noch 15 Cent pro Kilowattstunde für den Strom, den ich ins Auto lade. Und da hat dann natürlich, hier wurde dann mit WLTP-Verbrauch gerechnet. Das ist ja auch nicht so ganz verkehrt, so im Gesamtschnitt. Aber selbst wenn man jetzt mit 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rechnet, was, glaube ich, realistischerer Wert ist, wenn man vielleicht auch so Sachen wie Vorkonditionierung und so berücksichtigt, dann sind es immer noch so um die 10.000 bis 12.000 Kilometer pro Jahr, die man da kostenlos fahren kann. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und ja, hier übernimmt dann Octopus diese komplette Regelung des Ladevorgangs. Man kann natürlich, und das gilt auch für alle Angebote, immer angeben, nee, ich möchte aber zu der Uhrzeit 100% haben, weil danach habe ich eine lange Fahrt. Dann kann man das quasi immer überschreiben. Nur dann bekommt man natürlich dafür dann nicht die Gutschrift. Ja, da gibt es noch ein paar Randbedingungen. Also erstmal ist es auch nur für die Modelle Ford Explorer und Ford Capri mit dem aktuellen Modelljahr kompatibel. Da sollte man sich vorher nochmal genau schlau machen, ob jetzt der eigene Ford damit funktioniert oder nicht. Und es funktioniert zunächst einmal nur in Verbindung mit der DC-Wallbox von Ambibox. Die ist aktuell mit einem Listenpreis von 2.995 Euro netto online zu haben. Das sind dann brutto rund 3.600 Euro, also mit Mehrwertsteuer. Durchaus also schon auch eine gewisse Investition und entsprechend die Installationskosten kommen ja auch noch hinzu. Was mir bei der Wallbox, was man da berücksichtigen sollte, die ist nur für 500 Volt maximal ausgelegt. Das heißt, ich kann nur Fahrzeuge, die ein 400 Volt System haben, damit laden. Wenn ich dann irgendwann mal ein anderes Fahrzeug beziehe, das ein 800 Volt Bordnetz hat, dann wird es hier Probleme mit der Kompatibilität geben und ich werde damit nicht die bidirektionale Ladefähigkeit nutzen können. Das ist meines Erachtens eine gewisse Einschränkung. Also ich lege mich da erstmal auf 400 Volt Fahrzeuge fest. Inwiefern man vielleicht diese Wallboxen auch zu günstigeren Preisen bekommt als Ford-Kunde, das ist noch nicht bekannt. Das kann sein, dass dadurch natürlich auch nochmal irgendwie so ein Bonus gewährt wird. Aber das wird man noch abwarten müssen. Und ansonsten kann ich die aber ganz normal nutzen mit jedem Fahrzeug. Also ich kann jedes Auto damit laden mit 11 kW. Das ist natürlich trotzdem möglich. Nur eben das Entladen ist erstmal dann doch auf die bestimmten Modelle festgelegt.
Ja, und das ist, glaube ich, generell jetzt aktuell noch so ein bisschen die Krux. Das sind ja oft sehr maßgeschneiderte Angebote. Und wenn ich so viel Geld investiere dann in eine Installation, möchte ich mich ja unter Umständen nicht langfristig jetzt auf ein Fahrzeugmodell festlegen. Oder andersrum, aktuell lohnt es sich wahrscheinlich am ehesten für Leute, die sagen, ja, ich habe mir jetzt mein Auto gekauft, das behalte ich jetzt auch die nächsten 10 Jahre, da lohnt sich jetzt auch die Investition.
Genau, also grundsätzlich bei allen Sachen, die wir hier besprechen, das ist immer eine sehr maßgeschneiderte Lösung aus Fahrzeug und Wallbox. Das liegt einerseits daran, für diese Kommunikation zwischen Auto und Wallbox, da benötigt man, oder die Wallbox muss die sogenannte ISO 15118-20 erfüllen. Das regelt die Kommunikation zwischen den beiden Komponenten. Die Sache ist, dass dieser Standard noch relativ neu ist und wir hatten es auch schon mal in der einen oder anderen Episode, Standards sind zwar Standards, aber haben immer so ein bisschen Interpretationsspielraum. Sprich, Fahrzeug und Wallbox sprechen gewisse Dialekte, sagt man so. Und bis sich das alles mal eingeschwungen hat, dass jede Wallbox mit jedem Fahrzeug redet, wird es wahrscheinlich noch ein paar Software-Updates dauern. Also es ist letztendlich vor allem ein Software-Thema. Das heißt, man kann auch zuversichtlich sein, dass das nach 1, 2, 3 Jahren auch immer besser wird und die Kompatibilität steigt. Aber zunächst garantiert einem der Hersteller halt nur, wenn du diese Wallbox nutzt mit unserem Fahrzeug, dann wissen wir, das haben wir getestet, das funktioniert. Nutzt du eine andere Wallbox, dann können wir dir nicht garantieren, dass es so funktioniert wie versprochen, dass das Bidirektionalladen dann so genau gesteuert werden kann. Aber da gehe ich von aus, dass sich das in den nächsten Jahren deutlich verbessern wird, wenn diese ISO-Norm dann auch flächendeckender implementiert wird. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sich dieser Standard dann auch wirklich so richtig durchgesetzt hat. Ist aber auch ein Effekt, den wir jetzt in der Elektromobilität nicht zum ersten Mal sehen, sondern das ist auch ein Grund dafür, warum es dann immer mal wieder, gerade bei neuen Modellen, Probleme an Ladesäulen gibt, dass sich nicht jedes Fahrzeug mit jeder Ladesäule problemlos verbinden lässt, sondern dass es da manchmal auch mal hakt und es vielleicht eine Weile dauert, bis dann diese Kommunikation im einwandfrei läuft.
Genau, da sieht man ja auch, also das Phänomen gab es vor 5 Jahren noch deutlich mehr als heute, Da sieht man, dass sich das mit der Zeit auch einschwingt.
Absolut, genau. Ja, dann kommen wir eigentlich zu dem bislang ausführlichsten Angebot, weil das kann ich heute als einziges von allen genannten wirklich schon mir direkt klicken und mich online zu anmelden. Und das ist das Paket, das BMW zusammen mit E.ON geschnürt hat. Und das ist zunächst einmal für den BMW iX3 gibt, aber auch, ja, da, ich glaube, da ist keine Überraschung, dass es auch für kommende BMW-Fahrzeuge funktionieren wird, also wie den BMW i3 beispielsweise. Und hier verspricht man bis zu 14.000 Kilometer, die man kostenfrei zu Hause laden kann. Ja, neben dem neuen BMW-Modell benötige ich da die Wallbox BMW Wallbox Professional. Und die ist 800 Volt fähig, also auch da schon mal ein bisschen zukunftsfähiger als die anderen Modelle, die wir teilweise hier genannt haben. Und mit 2.100 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer, ist sie auch die günstigste DC-Wallbox, die man derzeit überhaupt kaufen kann. Also da ist ja eigentlich auch so schon ein sehr interessantes Angebot. Hier funktioniert das Ganze so, dass ich zunächst einmal einen Stromvertrag abschließe mit E.ON, einen Ökostromvertrag, und der ist nicht dynamisch, sondern hat einen festen Arbeitspreis, eine feste Grundgebühr. Also ich beziehe immer Strom zu einem einheitlichen Preis. Zusätzlich dann dazu brauche ich allerdings einen Vehicle-to-Grid-Stromvertrag mit E.ON, und der funktioniert so, dass ich auch hier zunächst einmal immer mein Auto mit der Wallbox verbinde, und hier kann ich maximal 60 Euro pro Monat bekommen, wenn ich sie mindestens 250 Stunden pro Monat Fahrzeug und Wallbox verbunden sind. Das sind in dem Fall etwa 8,5 Stunden pro Tag. Also bei Ford waren es ja so 10 Stunden pro Tag und hier sind es jetzt nur 8,5 Stunden. Abhängig von dieser Ansteckzeit bekomme ich dann eine Vergütung. Zusätzlich aber auch, wenn jetzt wirklich Energie ausgespeist wird, bekomme ich dafür 42 Cent pro Kilowattstunde. Also ich kriege einen fixen Betrag für die ausgespeiste kWh. Habe aber eben doch vorher einen fixen Betrag bezahlt. Also wenn man davon ausgeht, es werden im Schnitt auch irgendwie so 33 Cent sein, dann bekomme ich 9 Cent sozusagen zurück. Man darf aber immer nicht vergessen, dass es ja auch gewisse Umwandlungs-, also auch beim Hin- und Herschieben der Energie gibt es immer ein paar Verluste, sodass man, ja, dass das nicht von den 9 Cent kommt, nicht alles an, sondern vielleicht sind es dann auch nur 3, 4, 5 Cent. Aber ich mache auf jeden Fall kein Minus mit der ausgespeisten Kilowattstunde. Mhm. Und ja, die 14.000 Kilometer, da habe ich auch mal so ein bisschen nachgerechnet. Das haut natürlich auch hin, wenn man hier den WLTP-Verbrauch nimmt. Auch da mal mit 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gerechnet, dann sind es etwa 11.000 Kilometer pro Jahr, die man da kostenfrei beziehen kann. Also so um die 10.000 sind eigentlich bei den genannten Tarifen immer möglich. Das deckt schon für sehr viele Leute einen Großteil des Ladestroms, den man zu Hause bezieht. Was vielleicht hier noch eine Erwähnung wert ist, dass da muss man aber schnell sein, dass die ersten 100 Kunden, die sich für dieses Angebot entscheiden, kriegen noch 700 Euro Rabatt auf die Wallbox. Also die wird dann wirklich zu einem Preis angeboten wie eine etwas bessere AC-Wallbox. Da gibt es kaum noch einen Preisunterschied. Mhm. Und sie kann auch Vehicle to Home. Also ich kann mir auch diese Wallbox holen, wenn ich sage, ja, das ist alles schön und gut. Ich möchte aber eigentlich gar nicht hier Vehicle to Grid betreiben. Ich will einfach nur mein Fahrzeug als Powerbank nutzen und meinen eigenen Solarstrom verbrauchen. Auch dann kann man diese Wallbox nutzen. Ob das dann immer alles mit meinem vorhandenen System aus Wechselrichter, Heimenergiemanager und so weiter kompatibel ist, das muss man im Einzelfall prüfen. Da gibt es natürlich jetzt noch keine Erfahrungswerte.
Ja, trotzdem wirkt das wie das attraktivste Angebot jetzt aktuell auf dem Markt, weil eben auch die Investitionskosten vergleichsweise gering sind.
Ja, das ist eigentlich so das erste richtige Angebot, das man jetzt hier auf dem deutschen Markt beziehen kann mit Vehicle to Grid, also wo ich mit meinem Auto Geld verdienen kann, wenn ich einfach nur die Batterie zur Verfügung stelle. Einige weitere hatten wir jetzt ja schon erläutert. Und jetzt kommt auch ein weiteres Angebot, das Renault vorbereitet und seit Ende 2024 schon in Frankreich betreibt, zusammen mit der eigenen Energietochter Mobilize und dem ja unabhängigen Ladeinfrastruktur- und Energieunternehmen The Mobility House, die ja aus München kommen und mit vielen Herstellern auch kooperieren. Und hier kann man bei verschiedenen elektrischen Renault-Modellen ja auch so eine Vehicle-to-Grid-Funktion nutzen. Und die Besonderheit ist eben bei den Renaults, dass sie das über den bidirektionalen Onboard-Lader laufen lassen. Also da hat Renault überall die Technik verbaut, dass der Bordlader eben nicht nur Gleichstrom in Richtung der Batterie umwandelt, sondern auch den Gleichstrom aus der Batterie bezieht und direkt an die Ladedose wieder Wechselstrom zurückgibt. Insofern benötige ich da auch nur eine mehr oder weniger ganz normale AC-Wallbox, die bidirektional fähig ist. Die kostet in Frankreich 1.400 Euro. Hier in Deutschland kann man die noch nicht kaufen. Man braucht aber eben eine spezielle Wallbox und die stammt hier von Mobilize und nennt sich Powerbox Verso. Also auch hier wieder so ein bisschen die Besonderheit, für mein Auto brauche ich eine spezielle Wallbox und kann jetzt nicht irgendeine andere nehmen. Zumindest nicht, wenn ich sicher sein will, dass es funktioniert. In Frankreich bekommt man bei diesem Angebot 275 Euro etwa jährlich gutgeschrieben. Also im Vergleich zu den anderen Angeboten, die wir hier besprochen haben, ist das eine recht einfache geringe Ersparnis. Aber wie das natürlich jetzt nachher in Deutschland aussieht, das kann auch ganz anders sein. In Frankreich haben wir auch andere Strompreise. Insofern ist, da ist vielleicht auch die Schwankung nicht so groß durch Atomenergie. Insofern kann das aber hier in Deutschland auch ganz anders ausfallen. Was hier vielleicht noch zu erwähnen ist, viele Leute haben ja schon eine AC-Wallbox an der Wand hängen und wenn es ein neueres Modell ist, dann steht bei sehr vielen Herstellern auch schon dazu, ja, die ist bidirektional ready oder entsprechend vorbereitet und oder wird künftig mit einem Software-Update die ISO 15118-20 erfüllen. Das ist auch erstmal schön und gut, aber wir sehen aktuell eigentlich im Markt nicht wirklich viele Autos, die bidirektionale Fähigkeit über die AC-Schnittstelle, sprich den Typ-2-Stecker, dann noch abdecken. Das heißt, das ist natürlich gut, wenn meine Wallbox das kann, aber ob ich überhaupt mal das Auto dazu bekommen werde, was das dann auch so nutzt, das ist auf jeden Fall noch fraglich und da scheint der Trend dann doch eher Richtung CCS und DC-Wallbox zu gehen. Wenn ich eine entsprechende Wallbox, AC-Wallbox habe, die das kann, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, aber ob ich es wirklich werde nutzen können, wird man noch ein bisschen abwarten müssen, ob vielleicht noch andere Hersteller eine Lösung bringen wie Renault und ob man dann da auch unabhängiger von einer bestimmten Wallbox wird oder künftig wirklich auch ein System eines Drittanbieters nutzen kann, das dann auch mit verschiedenen Fahrzeugen wird sprechen können.
Ja, das ist noch ein bisschen im Nebel, aber es zeichnet sich auf jeden Fall ein starker Trend ab, dass fast jeder Autohersteller eigentlich auf die ein oder andere Weise dieses Thema mindestens mal Vehicle to Home jetzt abdecken will. Und da sehen wir auch weitere Ankündigungen oder Dinge in der Startlöchern. Ob das jetzt ein Mercedes ist oder ein Toyota, die zum Beispiel mit The Mobility House zusammenarbeiten oder Volvo, haben zumindest schon Pläne geäußert, dass sie eben auch solche Vehicle-to-Home oder Vehicle-to-Grid-Angebote launchen wollen. Es ist noch nicht ganz klar, ob sich DC dann wirklich als Standard etablieren wird oder ob manche auf AC bleiben, manche auf DC. Aber das wird sich, denke ich, in den nächsten Jahren dann relativ schnell rauskristallisieren.
Ja, ich würde auch noch erwarten, dass die Preise für die DC-Wallboxen jetzt deutlich fallen werden. Also wir sehen ja jetzt schon mit 2.100 Euro, das ist jetzt das Angebot von BMW, was wirklich preislich auf einem Niveau liegt, wo vor ein paar Jahren noch eine etwas aufwendigere AC-Wallbox lag. Da sind ja die Preise auch stark gefallen. Wenn jetzt noch VW mit Elli dort einsteigt, auch die werden, denke ich, eher ein günstiges Angebot machen, weil sie einfach auch Interesse haben, hier viele Kunden zu erreichen. Und da geht der Wettbewerb gerade erst los. Und im Prinzip ist das auch keine riesen Hexenwerktechnik. Also ich behaupte, perspektivisch werden wir Preise von 1.000 bis 1.500 Euro sehen für eine bidirektionale DC-Wallbox. Das könnte schon Ende des Jahrzehnts soweit sein. Und am Ende ist es einfach ein Stückzahlthema. Und wenn das erstmal richtig fliegt, dann putzen die Preise. Das haben wir schon in vielen Bereichen hier in der Elektromobilität gesehen. Aber, und da ist natürlich wieder so ein bisschen das Thema, diejenigen, die jetzt in einem Eigenheim wohnen und entsprechend die Möglichkeiten haben, die profitieren natürlich am stärksten davon. Ob jetzt auch Leute in Mehrparteienhäusern künftig solche Angebote werden nutzen können, muss man abwarten. Zwar wird auch da bidirektionales Laden gefördert im Rahmen des neuen Förderprogramms. Aber ja, ob man dann wirklich da auch eine Vergütung bekommt, wenn ich in so einem Mehrparteienhaus mein Fahrzeug anstecke, wird man sehen. Die Geschäftsmodelle müssen sich noch entwickeln. Aber ich denke, jetzt ist der Startschuss da gefallen und das wird jetzt in den nächsten Jahren massiv an Schwung aufnehmen und wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren ist das einfach total etabliert. Jeder, der eine Wallbox hat oder eine bidirektionale Wallbox, wird die auch nutzen und dann wird es normal sein, dass die Fahrzeuge ihre Energie ins Netz zurückgeben und dass man dafür Geld bekommt. Ja, und damit wird eigentlich Autofahren wieder ein Stück weit günstiger.
Und nicht nur das, wir stabilisieren damit ja auch die Stromnetze. Das heißt, wenn ich zurückdenke an die vorletzte Podcast-Folge, die 128, zu den Kosten beim Netzausbau, dann kann das natürlich auch ein Faktor sein, der diese Kosten ein bisschen bremst oder reduziert, dass wir gar nicht so viel Netzausbau brauchen, weil viel Strom auch, ich sag mal, lokal von links nach rechts einfach nur geschoben werden muss, von dem einen Auto ins nächste Haus, anstatt dass es über weitere Strecken übers Stromnetz transportiert werden muss.
Ja, absolut. Und damit wächst eigentlich dieses ganze System auch immer weiter zusammen aus Fahrzeug- und Energiesystem. Das ist halt so eng verzahnt wie noch nie zuvor, hat Riesenpotenziale. Und ja, jetzt würde ich sagen, ist da wirklich der Startschuss gefallen. Da dürfen wir noch sehr gespannt sein, was es alles noch an Entwicklungen in der Richtung geben wird und auch an Angeboten, die da noch entstehen.
Jo.
Ja, dann hoffen wir, dass euch diese Episode wieder gefallen hat und dass ihr hier einige Infos wieder mitnehmen konntet und freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder in unseren Podcast reinhört. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei eurer Podcast-Plattform eures Vertrauens und dann ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao.